Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und unserer Verfassung. Und zwar mit besonderem Blick für unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und an meiner Seite diesmal wieder Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der PING.
Ja, legen wir los, Stefan, oder?
Wir legen los, Nico. Du bist wieder im Lande eingetroffen. Du bist unfallfrei in die USA ein- und wieder ausgereist.
Das ist richtig. Es war noch nie so leicht mit der Einreise. Ich habe kaum warten müssen. Und natürlich haben mich viele vorher gefragt, ob ich nicht Sorge habe wegen der Einwanderung. Aber ich kann das aus eigener Erfahrung nicht bestätigen. Auch wenn ich zu einer Privacy and Security Konferenz dort an der George Washington Universität unter Leitung von Daniel Zolloff und meines Freundes Paul Schwarz dort war. Ja, wir haben ja hier also vor allen Dingen auch über die Maßnahmen der US-Regierung, was Anwaltskanzleien angeht, schon mal ein bisschen gesprochen. Und ich war natürlich neugierig, jetzt auch einmal zu hören, wie es denn meine amerikanischen Freunde alle so sehen. Und wie sehen Sie es? Die Antwort ist sehr unterschiedlich. Ja. Wenn man in Privacy and Security unterwegs ist, ist man tendenziell eher auf der demokratischen als auf der republikanischen Seite in Vereinigten Staaten. Das ist diese Sicht. Was ich unterm Strich, also wie gesagt, es gab ein durchaus breites Meinungsspektrum und was auch so Prognosen, wie sich das entwickelt, angeht. Was mir unterm Strich dann schon aufgefallen ist, ist, also die Amerikaner sind optimistischer von Natur aus, als wir das sind. Und doch überwiegend hörte ich doch das eigentlich nicht wirklich erschütterte Vertrauen in die Gerichte, in die Justiz, die Dinge dort nach Auffassung von doch vielen, die ich gesprochen habe, in vielerlei Hinsicht auch wieder richten und gerade rücken werden. Eine Anekdote erzähle ich nur. Es gibt wegen der vielen, vielen Executive Orders, die der Präsident erlassen hat, und das sind ja auch bei Big Law auch Executive Orders gewesen, gibt es so viele Gerichtsverfahren, das ist ja auch für uns immer sehr unübersichtlich, weil da ja sind einerseits die Gerichte der Einzelstaaten und andererseits noch die Federal Courts. Und es gibt so viele Verfahren dort, dass das Justizministerium, das Department of Justice, Mühe hat, diese Verfahren überhaupt noch alle zu führen. Zumal sie auch in vielen Bereichen von starken Kürzungen betroffen sind. Also sie haben weniger Personal dort jetzt. Und es ist wohl gar nicht ganz selten, dass die Verfahren zugunsten der Kläger ausgehen durch etwas, was wir Versäumnisurteile nennen würden, weil gar keiner kommt vom Department of Justice, weil sie gar nicht genug Leute haben, um diese vielen Verfahren zu führen. Aber das nur eine Anekdote, die vielleicht die ein oder andere Zuhörerin interessieren mag. Wie gesagt, also schon durchaus angespanntes Bild, und auch ich habe auch Freunde, die sich sehr, sehr große Sorgen machen. Und das, was ich gerade wieder gegeben habe mit dem Optimismus, das ist vielleicht nur so ein bisschen der Durchschnittseindruck eines durchaus vielfältigen Bildes. Wo ich schon dabei bin zu berichten, was ich jetzt in jüngerer Zeit erlebt habe, ein kurzer Blick aus heutiger Sicht. Wir nehmen das heute am Mittwoch, den 21. Mai auf, nach vorne. Wenn der online ist, ist er schon wieder nach hinten. Am Freitag haben wir unter der Flagge der PING und des Deutschen Anwaltvereinsbüros in Brüssel ein Panel bei der wunderbaren Konferenz CPDP in Brüssel. Das ist eine sehr empfehlenswerte Konferenz mit immer, glaube ich, roundabout 1000 Teilnehmern, querbeet durch so Anwälte, Datenschützer und aus den Unternehmen, aber auch sehr, sehr viele aus den NGOs und aus den europäischen Institutionen. Eine Riesenveranstaltung. Wir machen ein Panel dort schon seit vielen Jahren dort eigentlich immer ein Panel. Und dieses Jahr machen wir es zum gläsernen Anwalt, nämlich zu den in Brüssel, aber auch in den Mitgliedstaaten durchaus zu beobachtenden Bestrebungen im Zeichen der Sicherheit, im Zeichen des Kampfs etwa gegen Geldwäsche und was man aggressive Steuerplanung nennt, immer stärker die Anwälte in die Pflicht gegen ihre eigenen Mandanten zu nehmen, nämlich Dinge zu melden und Ähnliches, auch das Thema Auch das Thema ist Überwachungsmaßnahmen der Nachrichtendienste, die auch Anwälte treffen können, wird dort Thema sein. Und ein, wie ich finde, wichtiges Thema, dass man, wenn es von gläsernen Bürger die Rede ist, jetzt nicht immer nur daran denkt, nicht immer nur an TikTok und Konsorten denkt, sondern auch daran denkt, dass der Datenschutz ja nun auch die andere Seite hat, nämlich die Seite des Abwehrrechts gegen staatliche Überwachungsmaßnahmen.
Ja.
Und dann, wo ich schon beim Schwatzen bin, mache ich noch kurz weiter. Wir haben dann in der ersten Juniwoche den Deutschen Anwaltstag. Ich hoffe, die eine oder andere Zuhörerin dort auch zu treffen. Und auch da mache ich mal kurz einen ganz kleinen Streifzug. Das mit Abstand spannendste Panel für unsere Hörerinnen und Hörer ist wahrscheinlich ein Panel, das sehr kontrovers sein wird, weil wir ein sehr breites Meinungsspektrum haben zum Thema Meinungsfreiheit im Netz. Ja, da haben wir also ein Meinungsspektrum, ich führe es jetzt nicht dann näher aus, von so jemandem wie Peter Hinze oder Josephine Ballon von Hate Aid auf der einen Seite bis zu einem Arndt Dieringer, einem Winfried Feil und dann auch einem Ralf Höcker auf der anderen Seite, wo man sich vorstellen kann, dass da also einfach alles, was man dort an Meinung haben kann zu dem Thema, dann auch in einer hoffentlich lebendigen und sicherlich sehr ernsthaften Diskussion dann auch Raum und Platz hat. Nur am Rande sei erwähnt, dass ich dann auch noch dabei bin. Beim Anwaltstag wird es auch ein von mir geleitetes Panel geben zum Thema Associates in den Anwaltskanzleien. Ein weiteres Panel zum Thema Vielfalt und zwar mit der Frage, wie schaut es mit der Repräsentanz von Kollegen in der Anwaltschaft aus, die aus dem Osten der Republik stammen? Wie sichtbar sind die eigentlich? Und dann haben wir noch ein Event, wo wir über Anwältinnen und Anwälte und deren Sichtbarkeit aus der Queer-Community sprechen. Ja, das steht bei mir jetzt alles in der nächsten Zeit auf dem Programm. So viel dazu, aber wir wollen ja heute eigentlich sprechen über Facebook-Freundschaften.
So ist es. Und über die Erkenntnisse des Wehrdienstsenats des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Erkenntnis, die wir als Datenschützer schon länger hatten, aber jetzt steht's auch schwarz auf weiß in einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Facebook-Freunde sind gar keine echten Freunde. Und was sich ein bisschen kurios anhört, hat ein, jedenfalls für den betroffenen Soldaten, einen Oberstleutnant, einen ganz konkreten und auch problematischen Hintergrund. Worum ging's? Wer sich in Sicherheitsbehörden oder in anderen Sicherheitseinrichtungen des Bundes bewegt, wie zum Beispiel auch Soldaten, wird einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Dafür gibt's eigene Geheimschutzbeauftragte bei der Bundeswehr und die checken einfach ab, auch auf der Basis von entsprechenden Fragebogen, ob da irgendein Problem bestehen könnte, dass Dienstgeheimnisse, die Soldaten mitbekommen im Rahmen ihrer Tätigkeit, dass die abgezogen werden, sei es, dass Soldaten, Soldatinnen und Soldaten erpressbar sind oder verführbar auf irgendeine Art und Weise die Sicherheitsgrenzen zu überschreiten. Und in unserem Fall war es tatsächlich so, dass ein Oberstleutnant Schwierigkeiten bekam, weil der Geheimschutzbeauftragte monierte, er habe fehlende Angaben zu seinen 86 Facebook-Kontakten gemacht. Er war dort gefragt worden, insgesamt, gibt's irgendwas Problematisches in deinen Beziehungen? Und da gibt's die Rubrik sonstige Beziehungen. Und da erwartete der Geheimschutzbeauftragte, dass der Oberstleutnant im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung klar macht, ich habe russische Facebook-Freunde. Das tat er aber nicht und hat das verschwiegen. Und dieses Verschweigen ist aus Sicht der Geheimschutzbeauftragten sozusagen die Kardinalsünde. Wer etwas verschweigt in dem Bereich, der zeigt schon, dass er anfällig ist und möglicherweise eben nicht geeignet ist, zukünftig noch mit sicherheitsrelevanten Informationen umzugehen. Da sagte jetzt das Bundesverwaltungsgericht, naja, so einfach ist es nicht. Online-Freunde sind keine Freunde im Sinne des Gesetzes, also des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes, sind auch keine sonstigen Beziehungen. Allerdings haben sie in dem Rahmen noch mal genauer hingeschaut und haben festgestellt, dass der Oberstleutnant, um den es da ging, durchaus in problematischen Facebook-Gruppen unterwegs war. Eine hieß zum Beispiel Fans of Putin. Und unterm Strich haben sie damit das Sicherheitsrisiko bejaht. Allerdings festgestellt, die Facebook-Freunde, an denen lag es nicht. Überrascht dich das, Nico?
Also Fans of Putin, das ist ja dann im Ergebnis ausschlaggebend gewesen. dass man da Zweifel haben kann an der Zuverlässigkeit oder wie immer man das nennt. Hast du eigentlich gedient?
Ja, selbstverständlich, Nico. Du etwa nicht?
Nein.
Jetzt können wir ganz nichts erzählen. Das schreiben wir, das behalten wir uns mal vor, Nico, für eine Personality-Podcast-Sendung.
Nein, bloß als Ungedienter beherrsche ich die Sprache nicht so, die man dort spricht. Ich habe nicht gedient. Ich war in 80er Jahren Wehrdienstverweigerer und außerdem dann ja auch profitierte ich ja vom Status von West-Berlin, wo wir ja keine Bundeswehr, sondern nur einen Polizeipräsidenten hatten und dementsprechend auch nicht dienen mussten.
Mhm. So war das.
So, das wird bestimmt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessieren.
Wir müssen mehr Personality einfließen lassen hier in dem Podcast.
Ja, also ich wüsste auch nicht, ob sie unter meinen Facebook-Kontakten, das sind gar nicht so wenige und ich achte nicht so sehr darauf, ob ich da jemanden kenne und wer das ist. Ich wüsste auch nicht so genau, ob sich da nicht Russen dazwischen befinden und insofern.
Aber da ist also die Auffassung des Geheimschutzbeauftragten ein bisschen lächerlich. Ja, was heißt das denn, Facebook-Kontakt? Da folgt dir halt jemand. Ja. Es ist noch nicht mal sicher, dass du dich mit dem ausgetauscht hast. Ja. Es ist noch nicht mal sicher, dass dir der aufgefallen ist, sozusagen. Und dass du jetzt nicht gesagt hast, den sperre ich mal oder stehe ich stumm oder mach sonst irgendwas damit. Also da.
Sagen wir mal so, ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, dass ich mit einem Facebook-Kontakt eine sonstige Beziehung habe. Ja.
Sehr gut.
Ja, ja. Also im Ergebnis ist das wohl, oder im Ergebnis und in der Begründung dann ja auch, ist das wohl überzeugend.
Nachvollziehbar.
Entschieden. Also wir können auch loben.
Ja, absolut. Wie überzeugend das ist, was unser neuer Digitalminister Wildberger von sich gibt und ob wir ihn am Ende loben müssen, das wissen wir noch nicht. Es ist jedenfalls klar, dass er ja ganz schön voranprescht. Der liebe Herr Wildberger hat im Rahmen einer Rede beim Wirtschaftsrat der CDU, eine CDU-nahe Lobbygruppe ist das, schon sehr deutliche Worte gefunden zur Frage, wie geht's mit dem Datenschutz weiter. Hat zwar einerseits festgehalten, dass der Datenschutz ein Grundpfeiler der digitalen Gesellschaft sei, gleichzeitig dürfe aber nicht, Überraschung, dürfte der Datenschutz nicht zur Innovationsbremse werden. Also das ist ein Thema, das mit Sicherheit vom neuen Digitalminister vorangetrieben wird, auch vor dem Hintergrund der Frage, wie geht die Koalition mit der Neuordnung der Aufsicht in Deutschland um und mit der Reform der Datenschutzgrundverordnung, sind das, glaube ich, schon mal Hinweise, dass er dort aktiv werden möchte.
Ich bin mir nicht sicher, hat er jetzt die Zuständigkeit für den Datenschutz? Hat er nicht, ne? Die hat er ist beim Innenministerium
geblieben. Die werden sich auch gefreut haben, dass der junge, Klammer auf, nicht Behördenerfahrene, Klammer zu, Digitalminister schon mal gleich auf fremden Gebieten wildert. Natürlich, als Digitalminister muss man sich mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzen. Aber nein, das Datenschutzreferat ist ja mit der Datenschutzzuständigkeit grundsätzlich im Innenministerium verblieben. Und er ist dann nicht nur auf seiner Webseite, das haben wir schon das letzte Mal angedeutet, dass er da kernige Aussagen trifft, sondern offensichtlich jetzt auch bei seinem öffentlichen Auftreten munter dabei, sich zu Datenschutzfragen zu äußern. Und das Innenministerium ist noch relativ stumm in der Hinsicht. Insofern.
Also, dass man den Datenschutz als Innovationsbremse betrachtet, das kann ich ja partiell schon, da ist ja was dran, würde ich sagen. Was ich überhaupt nicht mehr hören kann, aber das ist einfach, das machen sie alle so, das kann man jetzt gar nicht dem neuen Minister so sehr anlasten, ist immer dieses, man weiß genau, wie sie reden, wenn sie kein Mikrofon anhaben, wenn sie sagen, Datenschutz ist ja ganz toll, aber er darf nicht zur Innovationsbremse. Das heißt ja, also man weiß einfach, wenn man schon häufiger auch mit Menschen zu tun gehabt hat, die so sprechen, wie sie wirklich denken.
Ja.
Und sie denken dann wirklich, also das ist, Datenschutz ist übertrieben, ist bürokratisch und muss reduziert werden. Und das, was ich daran anstrengend finde, ist, dass sie es nicht genauso sagen, wie sie es denken, sondern immer erstmal so mit der Lobhudelei für den Datenschutz dann einleiten, weil das ist einfach unehrlich, wenn sie so sprechen, weil so denken sie in Wahrheit nämlich nicht.
Ist aber weit verbreitet, Nico. Wir hatten letzte Woche, hatte ich gelesen, eine ganz kurze Pressemitteilung der Berliner Verkehrsgesellschaft, BVG, die haben sich hacken lassen. Und dann stand in der üblichen Pressemitteilung drin, Datenschutz genießt bei uns oberste Priorität. wo ich mir sage, ich hoffe nicht. Ich hoffe, die BVG, für die BVG hat oberste Priorität, mich pünktlich von A nach B zu bringen.
Und sicher, ja.
Und sicher und das ordentlich zu machen und von mir aus auch noch umweltgerecht. Aber, dass der Datenschutz dabei die höchste Priorität hat, glaube ich nicht. Will ich auch gar nicht. Ich will, dass er beachtet wird.
Ja.
Und solche Formulierungen erwecken auch in mir den Eindruck, dass das möglicherweise schnell dahingesagt ist, aber nicht so richtig gut gelebt ist.
Ja, ja, ja.
Der Digitalminister hat sich auch dann auf Felder begeben, wo er sich besser auskennt. Er hat ja einen Hintergrund in Richtung Mediamarkt und Saturn. Und zwar plädiert er für die Entwicklung eines Deutschland-IT-Stack. Was verbirgt sich dahinter? Das kennen wir schon von europäischer Ebene, der Eurostack. Es geht dabei darum, Infrastruktur zusammenzufassen. Also bestimmte Cloud-Dienste zusammenzufassen, bestimmte Standards. Und das ist ja gerade die Aufgabe des Digitalministers des Bundes, den wir erstmals als eigenständigen Minister haben mit, so sagt es das Kabinett, außerordentlichen Befugnissen, dass dort eine Standardisierung stattfindet, auch zwischen den Bundesministerien, zwischen den Häusern. Und da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Das ist seine Kernaufgabe und daran wird er gemessen werden. Schafft der Herr Wildberger das tatsächlich, uns in Sachen Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung einen erheblichen Schritt nach vorne zu bringen oder schafft das nicht?
Wo kommt eigentlich dieser Begriff? Das ist jetzt auch im Moment ja in Brüssel ein großes Thema, der Eurostack.
Ja.
Wo kommt eigentlich der Begriff Stack her? Ich weiß es nicht.
Das wird ein Technikbegriff sein, hinter dem letztlich sozusagen bestimmte sozusagen technische Infrastrukturen stecken. Wenn man das sich anschaut, findet man den Begriff im technischen Bereich, dass dort etwas gestapelt wird. Also die Frage, etwas in einem von einem Algorithmus abgearbeitet wird. Letztlich geht es aber eigentlich nur um die Vorstellung, dass da eine bestimmte Architektur dahinter steht, ja, und dass da ein bestimmter Raum geschaffen wird. Ja, das ist seine Aufgabe. Das soll er tun. Die Begriffe offensichtlich hat er schon. Jetzt muss er es nur noch umsetzen.
Also ich finde es immer bemerkenswert, wie sich so ein Wort auf einmal ist es da und dann wird es in aller Munde geführt und wahrscheinlich geht es anderen, die es im Munde führt, ähnlich wie uns, dass man eigentlich nur so eine, weil ich gar nicht so richtig weiß, was wo es herkommt und dann aber so eine eher verschwommene Vorstellung davon hat, was damit eigentlich gemeint sein könnte. Aber es klingt natürlich gut, 300 Milliarden Euro, die da ausgegeben werden sollen
das
in Europa.
Insofern ist es nicht unproblematisch, was der Digitalminister macht. Wenn er für den Deutschland-IT-Stack was ausrichten will, dann müsste er sich in Regionen begeben, die EU bis 2035 erreichen will. Und da wage ich mal zu bezweifeln, dass das unser Bundeshaushalt hergibt, in dem Bereich wirklich was Nennenswertes zu produzieren. Aber wir lassen uns überraschen. Vielleicht an der Stelle noch ein ganz kurzer Hinweis an die Konkurrenz. Wir sind ja...
Du bist fremdgegangen, ne?
Ja, wir sind ja... Nein, ich wollte es vornehmer formulieren, lieber Nico. Ich gehe nie fremd, sondern ich habe bei lieben Kollegen ausgeholfen. Und zwar bei der Auslegungssache, dem Podcast mit Holger Bleich und Jörg Heidrich. Da war ich jetzt zweimal kurz hintereinander. Wir hatten uns das vorletzte Mal unterhalten über die Frage internationaler Datentransfers und schafft es die Trump-Administration, den Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission zu Fall zu bringen, absichtlich oder durch Blödheit. Jetzt haben wir uns unterhalten in der zweiten Folge, die jetzt ganz aktuell draußen ist, Folge 134, über die Frage, was macht eigentlich die Regierungskoalition Bund in Sachen Datenschutz und Informationsfreiheit. Die traurigen Botschaften lassen sich im Internet abhören.
Gut, wir machen aber weiter mit frohen Botschaften.
Wie du meinst.
Also jedenfalls mit einem Blick auf eine, wie ich finde, bemerkenswerte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu einem Fall, also wo man sich wieder sagt, meine Güte, wie kann man so lange an einem Fall irgendwie arbeiten?
Noch standardmäßiger geht's gar nicht.
Der Fall wird manchen unserer Hörerinnen und Hörer bekannt sein, weil er schon jetzt zum zweiten Mal durch die Gerichte läuft. Es ging um ein Unternehmen, das Edelmetallreste aus Zahnarztpraxen kaufte. Wahrscheinlich, weil da immer
Zahngold.
Zähne irgendwo geschliffen werden und dann fällt das, ich weiß gar nicht, ob das Blattgold dann heißt, was dann da so abgeschwörtelt wird.
Nee, das ist was anderes.
Das ist was anderes, nicht? Ja. Das ist deren Geschäft, mit dem Zeugs irgendwas zu machen, irgendwie zu handeln. Und dann haben sie oldschool bei Zahnärzten angerufen, ob sie nicht Interesse haben, dass irgendwie irgendwelche Goldreste oder Silberreste oder was immer das sein mag, zu verkaufen. Also etwas, was, ja, also als, jedenfalls früher, ich weiß gar nicht mehr, ob es heute noch so ist, da müsste ich hier unsere Mitarbeiter fragen, aber also Anwaltskanzlei war das immer Alltag, dass man irgendwie mindestens einmal am Tag hat irgendjemand angerufen und wollte einem irgendwie eine Eintragung ins irgendein Verzeichnis oder Bleistifte oder irgendwas verkaufen. Nicht? Also ganz, ganz klassisches Geschäft des Vertrieblers eigentlich, doch mal überall dort anzurufen, vielleicht auch vorangeschickt, Stefan, weil das so ein Uralt-Thema ist. Da gibt es uralte Rechtsprechungen zu wettbewerbsrechtlich, dieses sogenannte Cold Calling, was es ja ist. Das ist gegenüber privaten, also Verbrauchern, ist es strikt einwilligungspflichtig, also ohne Einwilligung ist es verboten. Und bei Gewerbetreibenden gibt es die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass die mutmaßliche Einwilligung reicht. Und was ist eine mutmaßliche Einwilligung? Eine mutmaßliche Einwilligung ist, na, was würde er sagen, wenn man ihn fragen würde? Ja, und da kommt es jetzt auch nicht so sehr auf die konkrete Person immer unbedingt an, sondern das heißt, das also man hätte jedenfalls in alten Zeiten gesagt, also wenn es um den Vertrieb von Roben geht, ja, das ist vielleicht noch etwas, woran eine Anwaltskanzlei Interesse haben könnte. Wenn es um den, wenn Makler anruft und hat irgendwie, bietet Büroräume an, dann ist es vielleicht eher so, dass nicht anzunehmen ist, dass man das per Cold Calling gut findet. Mhm. Ja, also so, nur so, um so ein bisschen den Rahmen da aufzumachen.
Und ist es wirklich ein älterer Fall, eine olle Klamotte sozusagen, nämlich es taucht der Begriff auf öffentlich zugängliche Verzeichnisse, dass man nämlich die Basis, auf der die Klägerin, die Zahnarztpraxen abgeklappert hat, sie hat in den gelben Seiten oder im ähnlichen Verzeichnis die Namen der Zahnärzte ausgesucht und dann angefangen rumzutelefonieren. Und das ist wiederum ein Begriff, der im alten BDSG auftaucht. Und auf der Basis ist dann die saarländische Landesbeauftragte unterwegs gewesen und hat tatsächlich der Klägerin das untersagt. Sofern keine Einwilligung, keine ausdrücklichen Einwilligungen der betroffenen Zahnärztin oder Zahnärzte vorliegen, sollte sie das gefälligst sein lassen. Und das gleich sozusagen rund gemacht, den Fall, nämlich die Untersagung noch mit einer Zwangsgeldandrohung versehen, damit der Klägerin klar war, das ist zukünftig kein Geschäftsmodell mehr für mich.
Das ist, spielt alles in den 10er-Jahren. Also ich habe jetzt die genauen Daten nicht vor Augen. Aber das ist ein Fall im Saarland gewesen, der ist im Prinzip schon wieder urmelalt, nicht?
Der ist uralt. Damals hat sich die Klägerin auch gewehrt, aber erfolglos. Und dann war eben Schluss sozusagen. Die Untersagungsverfügung wurde bestandskräftig. Und jetzt kam sie wieder, tauchte die Klägerin wieder auf, weil sie sagte, na ja, jetzt haben wir ja inzwischen die Datenschutzgrundverordnung. Da sagt übrigens das Bundesverwaltungsgericht immer fälschlich seit 2018. Wir haben sie natürlich, wie wir wissen, seit 2016. Sie ist nur erst wirksam seit 2018. Und da meinte die Klägerin, das könnte doch ein Fall sein für ein Wiederaufgreifen des Verfahrens, wo deswegen, weil sich die Rechtslage inzwischen geändert hat, trotz bestandskräftigem Verwaltungsakt, die Behörde gezwungen sein könnte, sich das nochmal anzuschauen und sich zu überlegen, darf ich das unter den geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen eigentlich aufrechterhalten, diese Untersagung. Und darum hat sich dann tatsächlich haben sich wieder die Instanzgerichte und jetzt das Bundesverwaltungsgericht gekümmert. Mit einem Urteil vom 29. Januar 2025 hat der 6. Senat sich dazu verhalten.
Genau, das ist dann nochmal kurz, einfach weil es auf der Zunge zergeht. Von Januar 2017 ist der Untersagungsbescheid, um den hier gestritten wird. Und die Entscheidung, über die wir jetzt gerade sprechen, ist aus dem Januar 2025. Also da gibt es das ist die fünfte Entscheidung, Verwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht. Das ist die fünfte Gerichtsentscheidung zu diesem Fall über einen Bescheid, der 8 Jahre alt ist.
Ja. Zahnwald, sag ich nur.
Ja.
Was sagte das Bundesverwaltungsgericht jetzt? Es sagte, ja, im Prinzip liegst du gar nicht so falsch, liebe Klägerin. Die Rechtslage hat sich geändert mit der Datenschutzgrundverordnung, aber sie hat sich nicht zu deinen Gunsten geändert, sondern da hat sich sozusagen materiell nicht wirklich was verschoben vom Schritt Bundesdatenschutzgesetz zur Datenschutzgrundverordnung. Nach wie vor kann die Aufsichtsbehörde so eine Untersagungsverfügung treffen. Das ist im Rahmen von 58 Datenschutzgrundverordnung drin. Und bei der Beurteilung der Frage, ob tatsächlich du im Wege des Cold Calls an den Zahnarzt, die Zahnärztin gehen kannst, haben wir jetzt als einschlägige Grundlage den 6.1f, das berechtigte Interesse, und müssen uns also dann mit der Frage auseinandersetzen, wie sieht's mit deinen berechtigten Interessen aus und den schutzwürdigen Belangen der angesprochenen Zahnärztinnen und Zahnärzte, die keine ausdrückliche Einwilligung gegeben haben dazu. Und dann macht das Bundesverwaltungsgericht den Schlenker über das von dir schon erwähnte UWG und sagt nach § 7 Absatz 2 des UWG, gehen wir mal davon aus, dass keine mutmaßliche Einwilligung anzunehmen ist und dass das wettbewerbswidrig ist, was dort die Klägerin veranstaltet mit dem Cold Call. Und diese Wertung sei zu berücksichtigen bei der Frage, bei der Feststellung, gibt es jetzt ein überwiegendes berechtigtes Interesse nach 6.1f oder gibt es das nicht? Und deswegen am Ende sagt dann das Bundesverwaltungsgericht, deswegen hat sich die Rechtslage nicht zu deinen Gunsten verändert. Deswegen geht dein Antrag auf Wiederaufgreifen des Verfahrens letztlich ins Leere. Hinten dran stecken, insofern hinterm Zahngold stecken wirklich ganz tiefe juristische Überlegungen. Hinten dran steht die spannende Frage, kann ich wirklich das UWG, also zunächst mal ein nationales Gesetz zur Auslegung des europäischen Rechts, 6.1f Datenschutzgrundverordnung, heranziehen? Und da führt das Bundesverwaltungsgericht umfangreich und, wie ich finde, ganz überzeugend aus, dass das UWG seinerseits ja auf einer europäischen Richtlinie beruht. Dass es also nicht um die Kollision oder um die Verbindung von nationalem Recht und Datenschutzgrundverordnung geht, sondern letztlich hier zwei europäische Rechtsakte. Die Datenschutzgrundverordnung von 2016 und die EU-Richtlinie 2002/58 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation. Die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation, wie die zueinander stehen. Und da sagt das Bundesverwaltungsgericht, naja, da gibt es keine Über- oder Unterordnung zwischen europäischem und nationalem Recht, sondern da müssen wir das Ganze so interpretieren, dass am Ende die Unionsrechtsordnung einheitlich dasteht. Und das bejaht das Bundesverwaltungsgericht, dass man also UWG in Umsetzung der EU-Richtlinie 2002, dass man das ranziehen könnte. Und dann bleiben wir wieder bei den Wertungen des UWG. Ist es eine unzumutbare Belästigung, die Zahnärzte ohne Einwilligung anzurufen und denen das anzubieten? Und die Antwort heißt, ist es tatsächlich, also ist es nicht zulässig anzurufen. Und damit scheidet der 6.1f als Grundlage aus. Und dann macht, lieber Nico, das Bundesverwaltungsgericht etwas, was ich erstaunlich finde, was du auch, was dir vor allen Dingen aufgefallen ist.
Bleib mal kurz an dieser Stelle. Also Gleichlauf mit dem UWG, also die Wertung des 6F, europäisches Recht, Gleichlauf mit dem UWG. Fangen wir mal von hinten an. Das heißt, wie ich ja vorhin auch gesagt habe, nach dem UWG und wie es auch ganz sauber im Urteil dann steht, nach dem UWG, da es sich hier um also jetzt im wettbewerbsrechtlichen Sinne Gewerbetreibende handelt bei Zahnärzten, reicht das mutmaßliche Einverständnis aus. Und dann will ich noch mal kurz den Finger drauf legen, da musste sich also das Bundesverwaltungsgericht der Frage befassen, sind denn die Zahnärzte mutmaßlich damit einverstanden, dass sie kontaktiert werden, ob sie nicht ein bisschen Gold zu verkaufen haben. Und da sagt dann das Bundesverwaltungsgericht in seiner ganzen Weisheit, der Verkauf von Edelmetallen zur Gewinnerzielung sei weder typisch noch wesentlich für die Tätigkeit eines Zahnarztes. Mhm. Jetzt muss man mal kurz so, also wenn dann jemand anruft und hat Amalgamgewürz, gibt's ja nicht mehr, aber hat Gold zu verkaufen für die Zahnfüllungen, dann könnte man das ja so nicht sagen, weil der Ankauf von Edelmetallen zur Gewinnerzielung natürlich auch, das ist dann schon wohl typisch und wesentlich für die Tätigkeit eines Zahnarztes. Aber Da sagt das Bundesverfassungsgericht so ein bisschen, hört man so ein bisschen heraus, also das haben wir ja noch nie gehört, dass Zahnärzte Gold mit den verkaufen. Resten oder wenn ich zum Zahnarzt gehe und da bleibt ein bisschen Gold von mir übrig, dann will ich auch nicht, dass er sowas klingt da so ein bisschen durch, ja. Nicht? Und dann nur noch der zweite Satz, und dann ist nämlich auch schon zu Ende die Begründung für das fehlende mutmaßliche Einverständnis. Im Übrigen dürfte der Verbleib von Edelmetallresten im Besitz des Zahnarztes eher die Ausnahme sein. Mhm. Klammer auf, woher weiß das Bundesverwaltungsgericht dies? Ich wüsste das nicht, ja. Da diese üblicherweise, aber jetzt kommt wahrscheinlich etwas, was einer der Richter schon mal aus eigener Erfahrung erlebt hat. Die Zahnmetalle, die Edelmetallreste üblicherweise nach der zahnärztlichen Behandlung den betroffenen Patienten als deren Eigentümer übergeben würden, da kommt es so zum Ausdruck. Also, ich will ja schon, mein Zahngold gehört mir,
Zahngold, nicht? Ja, so genau. Wenn das letztlich sagt das Bundesverwaltungsgericht, ja. Das wäre eine Unterschlagung.
Ja. Ja?
Der Zahnarzt, der das an den Aufkäufer weitergeben würde, hätte ja offensichtlich das Zahngold veruntreut, sozusagen. Er hätte es mal schön dem Patienten in die Hand drücken sollen, damit der zum Juwelier seines Vertrauens geht und sich einen Nasenring draus gießen lässt. Nee, es könnte gar nicht sozusagen zum üblichen Vorgehen der Zahnarztpraxen gehören, weil sie das gar nicht selbst verkaufen dürften.
Also aus dem suffisanten Ton dann wieder in den etwas ernsthafteren Ton hinein. Kann man nachvollziehen, dass das so ist, aber ist sicherlich auch nicht zwingend, das so zu sehen. Könnte man sicherlich auch sich vorstellen, das anders zu argumentieren,
als das an dieser auch, Stelle. Wenn man nicht das Bundesverwaltungsgericht wäre, vielleicht einfach mal sich erkundigen, wie die Wahrheit aussieht.
Ja. Genau, nicht? Und dann das Zweite, worauf ich aufmerksam machen wollte, ist, es ist dann schon irgendwo von einer der Rechtsordnung auch die Rede, nicht? Aber so einheitlich ist die Rechtsordnung eben nicht, weil wir einerseits ja haben, also Einheitlichkeit würde mich ja sofort überzeugen der Wertungen zwischen der DSGVO als europäischem Rechtsakt und der E-Privacy-Richtlinie als europäischem Rechtsakt. Dass man da sich um eine, also das ist ja auch so das klassische Verständnis von Einheit der Rechtsordnung, dass wenn Vorschriften aus sozusagen gleiches Gewicht haben, dass man sie dann auch versucht, so auszulegen, dass sie dann auch zueinander passen, vereinfacht gesprochen. Und jetzt ist es aber so eine Sache mit der E-Privacy-Richtlinie, weil die lässt ja jetzt durchaus Spielräume in dem Artikel 13. Das ist ja nicht zwingend, dass es so streng geregelt ist, wie wir es in Paragraphen 7 UWG finden. Und dann gelangt ja noch zu dem, dass der Bundesverwaltungsgericht dann, also schaut dann gar nicht mehr auf die, wie ist es eigentlich in der Richtlinie geregelt, nicht mehr so richtig, wie es in der Richtlinie geregelt, sondern schaut eigentlich nur noch auf den 7 Absatz 2 Nummer 1. Und landet dort dann ja auch gar nicht so sehr beim Gesetzestext, denn von mutmaßlich steht nichts im 7 Absatz 2 Nummer 1, sondern landet bei der durchaus, also das ist etwas, was man wirklich mit rechtsständiger Rechtsprechung, weil sie ist Jahrzehnte alt, Omel alt, wie ich vorhin gesagt habe, landet also eigentlich bei einer Auslegung durch die Gerichte. Und das ist sicherlich, kann man so machen, muss man aber auch nicht so machen, nicht zu sagen, also bei 6f, europäischem Recht muss man darauf achten, dass man die Norm nicht anders auslegt als die nationalen Gesetze, die nationalen Gerichte, eine nationale Norm, die einen Spielraum ausfüllt, den das europäische Recht auslöst. Also das ist schon ganz schön, fast könnte man sagen, gewagt, was das Bundesverwaltungsgericht da macht oder vielleicht auch ein bisschen ergebnisorientiert, weil das natürlich die Normanwendung erleichtert, wenn man nicht beim 7 im Wettbewerbsrecht zu anderen Ergebnissen gelangt als im Datenschutzrecht. Also das Anliegen, was dahinter steckt, ist übrigens ein häufiges Thema in Verfahren mit Datenschutzbehörden, das ich auch durchaus kenne. Und damit eine Frage, die dann hier auch ein Stück gelöst wird. Es ist insofern, auch wenn wir zum Teil als Anwälte anderer Auffassungen vertreten haben, als das, was Bundesverwaltungsgericht hier sagt, ist es sicherlich erstmal ein Stück Rechtsklarheit, was das Verhältnis von 7 UWG zum Artikel 6 bringt. Das ist ja so ein bisschen auch ein, kann man ja eigentlich gar nicht verstehen, außer aus der Historie, aus den 90er Jahren, wo E-Privacy halt ein als separates der Rechtsakt neben der damaligen Datenschutzrichtlinie entstanden ist. warum die Frage, darf ich anrufen, eine Frage ist, die im Deutschen im Wettbewerbsrecht gelandet ist, weil es die Privacy ist. Und die Frage, wozu darf ich eine Telefonnummer verwenden, eine datenschutzrechtliche Frage ist, weil sie in der DSGVO gelandet ist.
Ja. Nicht? Was mich orientiert, Nico, ist, dass die Folgen, die das Bundesverwaltungsgericht aus diesen doch relativ abstrakten Überlegungen zur Einheit der Unionsrechtsordnung zieht, sie kommen nämlich zum Ergebnis, dass die Datenschutzbeauftragte Saarland nur eine einzige Möglichkeit hatte, auf diese Situation zu reagieren, nämlich diese Datenverarbeitung, diese Cold Calls, dieses Wenden an die Zahnärztinnen und Zahnärzte zu untersagen. Und dass es keine andere Möglichkeit für sie gegeben hätte, damit umzugehen. Das wundert tatsächlich, das muss verwundern, weil natürlich, wir bewegen uns ja im Rahmen einer Entscheidung über das Wiederaufgreifen des Verfahrens durch die Landesbeauftragte. Da hätte man natürlich schon sagen können, dann soll sie sich mal überlegen, ob sie es nicht mit einer Warnung, vielleicht sogar noch mit einer Verwarnung begnügen lässt, muss sie zwingend eine Untersagungsverfügung machen.
Oder Anknüpfung an euer schönes Gespräch in der letzten Folge Podcasts mit den beiden Aussteigerinnen aus der Datenschutzbehörde, wo ihr ja über die EuGH-Entscheidung gesprochen habt aus letzten Herbst, wo es ja geheißen hat, also es auch eine Variante ist es, dass der Datenschutzverstoß einfach abgestellt wird, also sprich, dass sich die Datenschutzbehörde vergewissert bei dem Händler hier, dass die ihre Praxis einstellen des Call-Callings und dann, also so ja der EuGH in der Entscheidung, dann auch gar nichts mehr machen müssen. Also ganz anders hier, also sowohl das ob man hier überhaupt eine Maßnahme ergreift, ist Ermessensreduzierung auf null, als dann sogar das Wie, also eine Warnung, so steht's ja ausdrücklich, oder eine Verwarnung, die ja nebenbei, das ist, was üblicherweise von den Datenschutzbehörden ausgesprochen wird, in solchen Fällen, Spam und Cold Calling wird gängigerweise mit einer... dann mit einer Verwarnung reagiert. Und da sagt das Bundesverwaltungsgericht hier so ganz mit schlanker Hand, also das sei keine geeignete Maßnahme. Ja. Insofern so ein bisschen hat dann doch Nina Herbert hat es, glaube ich, gesagt, recht, wo sie sagte, naja, so doll ist die EuGH-Entscheidung dann vielleicht doch auch nicht, weil sie dann ja auch wiederum in diesem Zusammenhang bedeutet, dass wenn sich jemand beschwert über ein Cold Calling, dann ist es nach dem Maßstab hier Bundesverwaltungsgericht, dann reicht es nicht aus, dass das abgestellt wird, diese Praxis des Cold Callings. Es reicht auch nicht mal aus, dass was typischerweise gemacht wird, die Verwarnung, sondern dann muss eine Untersagung ausgesprochen werden. Ich habe eine gewisse Sympathie für diese Sichtweise, also das überzeugt mich sehr, dass man jetzt nicht sagt, also hier auf jede Beschwerde muss mit einer Maßnahme 58 reagiert, um Gottes Willen nicht, das finde ich auch nicht richtig, auch nicht überzeugend, aber wenn man schon eine Maßnahme ergreift, warum belässt man es eigentlich bei der Verwarnung und setzt nicht auf das eigentlich probate Mittel, zu sagen, Verbot, lass das sein. Also es ist ja auch in anderen Bereichen üblich, dass Verbote ausgesprochen werden. Ja.
Das lässt sich, Nico, aus Sicht einer Aufsichtsbehörde relativ einfach beantworten, die Frage. Dass natürlich eine Untersagung wesentlich aufwendiger ist, zunächst mal im Vorfeld, aber insbesondere da natürlich damit zu rechnen ist, dass dagegen gerichtlich vorgegangen wird. Dass also man mit einer Untersagungsverfügung als Aufsichtsbehörde sehr schnell beim Verwaltungsgericht landet, mit allen Konsequenzen. Das sind zwei Instanzen, die da mindestens drohen, plus eine sehr lange Bindung auch der eigenen Kapazitäten an einem Fall, wo man sagt, komm, sprich eine Verwarnung aus und gut ist, vielleicht akzeptiert der Verantwortliche ja die Verwarnung und dann können wir den Aktendeckel schließen. In diesem Kontext ist es halt tatsächlich für die Aufsichtsbehörden das leichtere Mittel, für die Klärung der Rechtslage und für die allgemeine Rechtssicherheit natürlich nicht. Ja, da ist die Untersagungsverfügung die klare Ansage. Und dann können mutige Gerichte, wie hier in dem Fall das Bundesverwaltungsgericht, dann tatsächlich auch durchentscheiden.
Und für die Sorge, dass man einen aufwendigen, jahrelangen Streit an der Backe hat, ist ja dieser Fall das beste Beispiel. Denn das hat irgendwie 5 Gerichtsentscheidungen, 8 Jahre. Das wird also auch die saarländische Behörde sehr viel Aufwand gekostet haben.
Das war sozusagen das Zahngold gar nicht wert.
Stefan, ich glaube, das ist ein geeignetes Schlusswort für die heutige Folge. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörende, wer uns bis hierher gefolgt hat, wir freuen uns immer über jeden und jede, die uns sagt, Mensch, wir haben es bis zum Schluss gehört und war schrecklich oder war super. Deswegen also gerne, gerne Feedback, da freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten bis zur nächsten Folge.
Alles Gute.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.